Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Easy Cheesy Digital Podcast. Ich freue mich sehr, heute Michael Hellwig bei uns begrüßen zu dürfen. Michael ist der Leiter des Josef-Ressel-Zentrum für robuste Entscheidungen an der Fachhochschule Vorarlberg. Hallo Michael, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, schön, dass ich heute hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Michael wird heute über Möglichkeiten sprechen von naturinspirierten KI-Verfahren. Da sind auch dann Themen dabei, die für Unternehmen, auch für KMU interessant sind. Zu Beginn würde ich dich bitten, dass du dich kurz selber vorstellst.
Ich bin jetzt seit 2011 an der Fachhochschule Vorarlberg, habe da verschiedene Funktionen durchlaufen. Zuerst war ich PhD-Student, dann mein Doktorat gemacht und seit 2021 bin ich Projektleitungsposition und habe 2021 im Juli mein Josef-Ressel-Zentrum starten dürfen, das Josef-Ressel-Zentrum für robuste Entscheidung, wo wir mit Vorarlberger Unternehmen auch im Bereich KI und Optimierung forschen und zusammenarbeiten. Background vielleicht noch kurz. Ich habe ursprünglich an der TU Dortmund Mathematik studiert und mein Doktorat, das ich dann in Begleitung mit der Universität Ulm in meiner ersten Zeit hier in Vorarlberg durchgeführt habe, das lief im Bereich theoretische Informatik. Und da bin ich jetzt auch hängen geblieben mit den Themen, die ich in den Projekten an der FH bearbeite.
Ja, das ist eine schöne Brücke, Stichwort Thema, ja, also Möglichkeiten von naturinspirierten KI-Verfahren. Das klingt insofern sehr spannend, als man das jetzt nicht jeden Tag irgendwo hört, anders als ChatGPT oder solche Begriffe, die hört man täglich. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das hört man nicht täglich, aber tatsächlich nutzt man es fast schon täglich. Naturinspiriert heißt einfach nur, dass diese Verfahren den Menschen oder die Umgebung des Menschen oder eben die Natur als Vorbild nehmen, um Computern das Erlernen von Dingen beizubringen. Das klassische Beispiel ist halt das menschliche Gehirn, das man versucht nachzubilden im Computer. Man bildet dann ein Modell, das dieses Zusammenspiel von Synapsen nachempfindet und auf diese Art und Weise Strukturen in Daten, denen man es aussetzt, versucht zu erlernen und dann das hinterher einzusetzen, um Fragen zu beantworten. Und der klassische, was jetzt im Moment jeder kennt, ist halt ChatGPT und nichts anderes steckt in ChatGPT drin als ein riesiges neurales Netz. Weitere naturinspirierte Verfahren sind zum Beispiel etwas, das wir als Reinforcement Learning bezeichnen, also wo ein Computermodell in Interaktion mit der Umgebung gesetzt wird. Also das kann man sich vielleicht am besten vorstellen, wenn man sich einen Roboterhund oder so etwas vorstellt, der durch eine Umgebung läuft und dann lernt, dass es da Hindernisse gibt, denen er ausweichen soll. Oder vielleicht noch plakativer, der Rasenmäherroboter, der durch den Garten fährt und feststellt, oh, da geht's nicht weiter. Und nach immer einen intelligenteren Weg, einen effizienteren Weg durch diesen Garten findet, um alles entsprechend zu bewirtschaften, sage ich mal. Und die dritte Spielart liegt halt im Bereich Optimierung. Das ist auch so ein bisschen mein Herzensthema, die evolutionären Verfahren, wo wir versuchen, die Evolution nach Darwin zum Vorbild zu nehmen, um bessere Lösungen in komplexen Problemen zu finden. Und das funktioniert nach dem Motto, dass man einfach Lösungskandidaten, sage ich mal, oder Vorschläge in die Welt setzt und dann schaut, wie gut sie wirklich sind. Und die guten Lösungen, die dürfen halt bleiben, die dürfen Informationen weitergeben an die nächste Stufe, die nächste Generation von Lösungen und die schlechten sterben aus. Also das ist quasi auch naturinspiriert in dem Sinne.
Zu was für Themen, zu was für Problemstellungen habt ihr euch da in der Vergangenheit Lösungswege, Lösungsmöglichkeiten angeschaut?
Vielleicht fange ich direkt mit den Sachen an, die wir uns im Ressel-Zentrum angeschaut haben. Mhm. Da haben wir vier Vorarlberger Partner, sowohl aus der Finanzindustrie als auch aus dem Produktionsbereich. Und was sie eint, ist es eben, auf komplexe Fragestellungen eine Antwort zu finden. Und insbesondere komplex wird es dann, wenn wir Unsicherheiten mitdenken. Deshalb auch die robusten Entscheidungen, wo es halt darum geht, Unsicherheiten abzufedern und vielleicht Lösungen zu finden, die nicht so sprunghaft sind im Sinne von, es passiert ein kleiner Unsicherheitseinfluss auf meinen Prozess und dann funktioniert er gar nicht mehr, sondern ich möchte ja natürlich ein bisschen resilient sein. Was wir uns angeguckt haben, sind ja, zum Beispiel in Produktionsumfeldern, dass der Plan für die Maschinendurchläufe entsprechend so geplant wird, dass eben auch eine kleine Verzögerung der Fertigstellung auf Maschine 5 nicht gleich bedeutet, dass der ganze Plan wieder ad absurdum geführt wird. Oder in anderen Projekten haben wir auch schon Strukturen von Kranauslegern kostengünstiger oder materialsparsamer bei gleicher Struktur und Belastbarkeit geplant. Und das kann man eben auch über evolutionäre Verfahren machen. Wir haben auch schon neurale Netze, die für die in aller Munde befindlichen Large Language Models auf Unternehmenskontext getuned. Das klingt jetzt irgendwie kompliziert, aber im Grunde nimmt man einfach nur ein Basismodell, das ein sehr umfassendes Wissen hat, gibt jetzt nicht dem Unternehmen wie Meta oder Google oder wem auch immer die Daten raus, sondern man nimmt ein frei verfügbares Modell und passt das dann auf die Bedürfnisse des Unternehmens an, beantwortet eine spezifische Fragestellung, führt neue Daten hinein und kann dann so diese Daten auch im Unternehmen behalten. Und das Modell lernt dann eben auch die unternehmenseigene Sprache. Da kommen dann so Sachen wie dazu, wie so ein sehr technisches Deutsch-Englisch-Gemisch, wo jetzt ein generalistisches ChatGPT durchaus Schwierigkeiten hätte, da die passende Antwort zu finden.
Michael, wie muss man sich jetzt das in einem Unternehmen konkret vorstellen, wenn es da eine Aufgabenstellung gibt und wenn man das auf diese Art lösen möchte? Die kommen auf euch zu und wie geht es denn weiter? Was konkret muss da gemacht werden?
Wir vertreten eigentlich dann ganz klare Strategie, indem wir sagen, wir möchten ganz gerne auf dem aufbauen, was das Unternehmen wirklich beschäftigt und wir möchten erst einmal lernen, wo es eigentlich hingehen soll. Also manchmal liest man dann das als Bottom-up-Approach vielleicht. Ist das auch allgemein verständlich genug? Das heißt, wir starten immer bei der konkreten Fragestellung des Unternehmens, schauen, was für Daten sind da, was ist wirklich das Ziel, das das Unternehmen hat. Und da hilft es natürlich, wenn man sich da vorher schon genug Gedanken gemacht hat. Also wir brauchen auch immer ein bisschen, wir wissen nicht alles, bis wir uns auf diesen Unternehmenskontext eingestellt haben. Das ist meistens eine der größten Herausforderungen. Dann natürlich auch die Datenvorbereitung, denn da gilt ja, dass man doch durchaus repräsentative Daten braucht, um diese KI-Verfahren trainieren zu können oder um das Problem beschreiben zu können. Und eine Erfahrung, die wir machen, ist in der Regel, dass sehr, sehr viele Daten da sind, dass diese Daten aber, ja, je älter sie sind, desto schlechter kuratiert sind sie. Da fehlen dann da oft auch Aspekte. Also wir starten dann und lernen auf diesem Weg ganz oft, dass wir noch eine Anreicherung von Daten brauchen würden, dass uns doch etwas fehlt, obwohl man schon erschlagen ist von der schieren Menge an Einzeldaten. Aber es fehlen dann oft auch die Daten, die wirklich spannend sind, um daraus ein Learning zu ziehen. Plakativ gesagt, fallen einem ganz oft genau die Dinge nicht in den Schoß, die Probleme bereiten. Also die Unternehmen haben ganz viele tolle Daten, wo alles funktioniert, die Maschinen laufen, alles passt. Und dann kann man daraus allerdings nicht ableiten, wann etwas nicht passt. Also wir brauchen auch ganz viele Negativbeispiele. Das ist natürlich toll, wenn man da schon einen fertigen Datensatz hat, dann können wir relativ schnell agieren. Aber vielleicht auch noch spannend zu wissen bei deiner Frage, wie geht's weiter? Wir führen halt Erstgespräche und dann entscheidet man sich, geht man mit diesem Thema in ein laufendes Projekt. Das kann manchmal der Fall sein, dass es Projekte gibt, wo wir Use Cases suchen, wo wir sofort ohne großes Antragsrisiko mit den Unternehmen kleinere Testprojekte durchführen können. Das ist mir tatsächlich auch persönlich sehr lieb. Dann können wir nämlich einfach uns mal kennenlernen und schon mal schauen. Und es baut ja auch ein gewisses Vertrauen auf zwischen der FH und dem Unternehmen. Dann wäre das natürlich sehr schön. Darauf kann sich dann ja auch Folgeprojekte und längerfristige Zusammenarbeiten entwickeln. Die andere Möglichkeit, wenn man eben keine solchen Projekte hat, wo man Use Cases schnell implementieren kann, dann müssen wir halt über irgendwelche Antragsschienen gehen. Und da bieten sich natürlich auch unterschiedliche Sachen an, wie die Innovationschecks der FFG zum Beispiel, auch für kleinere Testprojekte. Oder man einigt sich gleich auf größere Antragstellungen und startet ein Josef-Ressel-Zentrum zum Beispiel, so wie das im Moment laufende.
Also Antragstellungen in Bezug auf Förderungen, die es fürs Projekt gibt.
Genau, und häufig da ist die Landschaft ja sehr vielfältig. Das heißt, da gibt es teilweise Förderungen, wo die öffentliche Hand sehr viel zuschießt oder weniger zuschießt. Und aber je mehr öffentliche Mittel in so einem Projektrahmen zur Verfügung gestellt werden, desto größer natürlich auch das Risiko, dass das Projekt nicht als solches gefördert wird, weil da ist halt eine relativ
großer Wettbewerb, großer Run auf die Fördertöpfe.
Genau. Und da muss man dann schauen. Da ist dann immer das Risiko, man möchte schon in 6 Monaten starten und dann kriegt man aus irgendwelchen Gründen eine Ablehnung, weil vielleicht 3 andere Projekte als wichtiger eingestuft wurden. Mhm. Und das hat ja gar nicht damit zu tun, dass man selber nicht relevant ist.
Ja. Wenn wir schon von Förderungen sprechen, sprechen wir natürlich implizit auch von Geld. Ja. Wenn jetzt ein Unternehmen in so eine Thematik reingehen will, jetzt mir ist schon klar, die Thematik kann natürlich gehen von bis und entsprechend können auch die Kosten gehen von bis. Vielleicht, dass wir gar nicht über Geldbeträge sprechen, aber vielleicht Kostenstruktur. Reden wir da eher von Personalkosten, die da anfallen? Reden wir vielleicht aber auch von Investitionen, die ein Unternehmen tätigen muss in Hardware, in Software? Was muss man sich da so vorstellen?
Tatsächlich ist in unseren Projekten das absolute Gros Personalkosten. Mhm. Der Grund dafür liegt darin, dass wir versuchen, die ganze Rechenarbeit in die Cloud auszulagern. Natürlich entstehen da gewisse Cloud-Kosten, aber es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, sich ein riesiges Rechenzentrum dahinzustellen. Und sofern das Cloud Computing in Europa passiert, unter dem europäischen Rechtsrahmen, kann man sich relativ sicher sein, dass man da sich nicht komplett transparent macht, auch als Firma. Mhm. Und deshalb insbesondere versuchen wir natürlich auch, in solchen Fällen dann die Daten zu anonymisieren, trotzdem irgendwie verwertbare Modelle zu erschaffen. Letztendliche Deployment von den Modellen und den Einsatz im Unternehmen kann es für das Unternehmen sicherlich auch sinnvoll sein, eigene Hardware zu benutzen. Die meisten haben aber die notwendige Hardware dafür. Ich glaube, das Training, das ist das wirklich Arbeitsintensive und das kann man durchaus in die Cloud auslagern.
Mhm. Weil ich es doch relativ häufig als Frage bekomme und gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund mit unseren amerikanischen Freunden, wenn es heißt, europäische Cloud-Lösungen, kann man dem vertrauen? Dass das nicht auch im Hintergrund denn doch wieder amerikanische Cloud-Lösungen sind?
Das ist eine gute Frage, die maße ich mir gar nicht an, die beantworten zu können, aber ich hoffe doch. Also ansonsten bleibt uns sowieso nichts anderes übrig. Mhm. Also irgendwo muss man es pragmatisch sehen und natürlich gilt es auch, die entsprechenden Leute aufzufordern, das zu prüfen und das sicherzustellen. Und ich glaube, das muss aus der Gesellschaft auch lautstark gefordert werden, vielleicht auch eher aus der Wirtschaft, dass diese Sicherheit geschaffen wird.
Ja. Einfach war jetzt ein kleiner Exkurs zu dieser Thematik, aber irgendwie gehört es dazu. Ne? Ja, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht und sich die Szene derzeit anschaut, dann muss man schon fragen, wo gehen die Informationen hin, die ich bringe und bleiben sie dort, wo ich möchte, dass sie bleiben sollten. Das gehört halt mit dazu. Und auf der anderen Seite denke ich auch, einfach zu sagen, ich mache gar nichts in dem Bereich, dann wird man in wahrscheinlich relativ kurzer Zeit nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also das wird es einfach brauchen.
Also ich glaube, gerade in den letzten 20 Jahren ist da eine wahnsinnige Vormachtstellung entstanden in, Großraum Asien und Amerika. Europa hat sich da ein bisschen wahrscheinlich abhängig gemacht von Unternehmen, gerade von den westlichen Unternehmen wie Google oder Apple und Meta. Aber ich sehe ja jetzt auch mit den derzeitigen politischen Entwicklungen, dass durchaus ein Run auf die europäischen Technologieunternehmen losgeht. Und vielleicht ist das auch eine gute Entwicklung.
Ja, wir werden sehen. Man kann durchaus auch positive Aspekte aus dem Ganzen herausnehmen. Ich sehe das auch selber in manchen Teilbereichen sicher als Chance. Und ja, die Welt war immer schon in Bewegung und man muss halt immer schauen, dass man mögliche Chancen optimal nutzt. Das klingt so plakativ, aber am Ende denke ich, es stimmt. Damit es für die Unternehmen gut greifbar wird, gerade auch vor dem Hintergrund, was wir hier in Österreich so für Unternehmensarten haben, ja, mittelständisch geprägt, viele nach wie vor im produzierenden, im produktionsnahen Bereich, teilweise auch Dienstleistungen, die irgendwie noch eine Produktionsnähe haben. Noch ein paar schöne Beispiele, was sich Firmen so vorstellen könnten.
Können wir machen. Wir müssen ja auch schauen, dass wir noch ein bisschen die Naturinspiriertheit in den Vordergrund bekommen.
Genau, dieser Kontext, dieser Naturinspiriertheit anhand von konkreten Beispielen vielleicht gut dargestellt. Das wäre noch schön.
Ja, also ein gutes Beispiel ist sicherlich unser Training von einem Large Language Model, das wir zusammen mit der Firma Omicron begonnen haben. Da haben wir ausprobiert, inwiefern wir Produktrisiken in dem Modell hinterlegen können, um den Mitarbeitern in der Firma zu helfen bei Einschätzung und Bewertung. Das ist tatsächlich auch ein Thema von einem laufenden Projektantrag, wo ich das gerne ein bisschen generalistischer aufziehen würde und liegt derzeit bei der CDG. Da ist keine Firma direkt involviert, aber wir wären, wenn, sofern das dann erfolgreich ist, dann natürlich offen, auch mit anderen Unternehmen in Vorarlberg da zusammenzuarbeiten. Da haben wir eben genauso ein Large Language Model von Google benutzt und das auf diese Unternehmenssprache fein getuned. Das ist tatsächlich auch etwas, was jetzt immer mehr an uns herangetragen wird. Natürlich ist die mediale Aufmerksamkeit von ChatGPT so groß, dass alle Unternehmen, die jetzt sagen, wir möchten was mit KI machen, auch sagen, ja, was können wir denn, wie können wir das bei uns einsetzen? Und da sind wir immer gerne bereit, auch der Ansprechpartner in der Region zu sein, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, zu schauen, ob die Daten passen und dann Dinge auszuprobieren, wie ich eben gesagt habe. In den Rahmenbedingungen, die da möglich sind. Aber da muss man sich auch erstmal kennenlernen. Ein anderes Projekt ist vielleicht aus dem Finanzbereich zu nennen. Da versuchen wir Risikoabschätzungen zu begleiten, zu ermöglichen, die jetzt dann mit wachsenden regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit oder im Bereich Resilienz an die Finanzdienstleister, aber letztlich auch an jedes Unternehmen herangetragen werden. Also da muss ja immer mehr reported werden und aus diesen Reportings müssen die Informationen ja auch irgendwie zusammengeführt werden, sodass wir dann letztlich Entscheidungen treffen können über die Umsetzungsgüte, sind die Maßnahmen ausreichend, sind sie es nicht und so weiter. Auch da setzen wir neurale Netze oder zur Beantwortung von Fragen in diesen neuralen Netzen können dann eben auch gut evolutionäre Verfahren angewendet werden. Mhm. Also das muss man sich vielleicht auch so vorstellen, dass man ein Modell trainieren kann, aber dieses neurale Netz, das Large Language Model, das Computer Vision Modell, das ist ja im Grunde ist es ein Nachbau von einem Gehirn sozusagen, das auf Daten trainiert wird, die schon da sind. Da sind fertige Eingabedaten und fertige Antworten. Und wenn ich das jetzt, ich lerne dann in diesem Training, wie man von den Eingabedaten zu den passenden, korrekten Antworten kommt. Das kann man dann natürlich hinterher für neue Eingabedaten benutzen, aber es klassifiziert im Grunde nur, sind meine neuen Eingabedaten, passen die zur Antwort A, B, C, D. Die Frage zu beantworten, welche Eingabedaten würden zu einer guten Antwort führen? Das ist wiederum eher eine Optimierungsaufgabe, wo man dann evolutionäre Verfahren einsetzen könnte, weil es nämlich auch nicht mehr möglich ist, diese neuralen Netze mathematisch vollständig zu beschreiben. Die sind einfach schier so groß und so umfangreich, dass wir nicht einfach sagen, wir können sie mit klassischen kommerziellen Lösungsalgorithmen die perfekte Antwort finden, beziehungsweise die perfekte Ausgangssituation zu einer vorgegebenen Antwort. Das können wiederum die evolutionären Verfahren ganz gut. Die können ohne mathematische Beschreibung einfach nur auf verschiedene Lösungen werden durchprobiert und aufgrund von der Güte dieser Lösung, die wir irgendwie in Zahlen übersetzen müssen, können wir dann ganz, ganz viele Kombinationen ausprobieren und damit nahezu perfekten Antworten für diese Fragestellungen kommen.
Die Themenstellungen, die ihr da dabei habt, was sind so die typischen Unternehmensgrößen, die wir mit euch zusammenarbeiten?
Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Also wir haben schon mit Startups zusammengearbeitet. Mhm. Wir haben auch mit den größten Unternehmen von Vorarlberg zu tun.
Okay. Also das heißt, wenn eine Firma das Gefühl hat, oh, ich habe da eine Aufgabenstellung, ich habe da eine Problemstellung, würde mich interessieren, ob ich mit diesen Methoden da etwas erreichen, kann er euch kontaktieren und abklopfen, welche Möglichkeiten für eure Zusammenarbeit dass es da gäbe.
Genau, das ist auf jeden Fall. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir immer gerne einen konkreten Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin wünschen, die sich dem Thema auch verpflichtet fühlt. Mhm. Wir übernehmen ja nicht das Tagesgeschäft der Unternehmen, sondern eher Probleme, die entweder nicht im Kompetenzfeld genau liegen oder Probleme, für die im Tagesgeschäft keine Zeit ist. Da sind wir gerne bereit, da mal explorativ etwas auszuprobieren. Mhm. Und das kann natürlich zu Innovationen führen. Es kann natürlich, muss man sich leider auch bewusst sein, es hat ein gewisses Risiko. Und es kann auch mal in eine Sackgasse führen, das was nicht durchführbar ist. Aber es ist ja auch ein Learning, dass man eben gewisse Richtungen dann nicht einschlagen muss. Und dann ist zumindest die Frage beantwortet. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir schon diese Rand, ich nenne es jetzt mal böse gesagt Randthemen, weil es eben nicht im Tagesgeschäftsfokus ist, bearbeiten und dann die Priorisierung im Unternehmen entsprechend niedrig ist und niemand mit uns redet, dann können wir das Problem nicht richtig verstehen und dann können wir natürlich auch keine zufriedenstellenden Lösungen finden. Also wir brauchen die Ansprechpartnerinnen.
Ich höre heraus, dass es da noch öfter mal einen Optimierungsbedarf gibt.
Ach,
wenn es darum geht, das Projekt wahrscheinlich aufzusetzen, vor allem aus Unternehmensseite, oder wenn, keine Ahnung, irgendwie von oben her etwas gewollt ist, dass das den anderen Kollegen im Unternehmen auch vermittelt wird, dass das wirklich gewollt ist und die Zusammenarbeit halt auch passiert.
Nein, also ja und nein. Also ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen im Moment über die aktuellen Partnerschaften. Das läuft hervorragend. Da passt das alles. Ich habe allerdings auch dann schon oft die Situation gehabt, dass man eben doch eher mit den höheren Hierarchiestufen im Gespräch ist, weil da gesehen wird, dass das wichtig ist. Und man braucht aber dann tatsächlich auch das Commitment aus der Maschinenhalle. Und man braucht den tatsächlichen Techniker, um zu verstehen, was geht eigentlich schief? Was sind die kleinen Feinheiten? Und man kann diese Probleme oft nicht so gut lösen, wenn man nur die... Also wenn man es nur konzeptionell denkt, sondern man muss wirklich die technischen Feinheiten auch verstehen. Und da braucht es dieses Mitarbeiterwissen. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für viele Unternehmen, dieses Mitarbeiterwissen auch irgendwie aufzubereiten, dass das implizit in der Belegschaft vorhanden ist.
Ganz einen wichtigen Input für generell die Art, wie man solche Projekte aufsetzt. Das gilt ja auch für die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, die Zusammenarbeit mit euch. Eigentlich auch eine schöne Sache, dass ausgewogene Wertigkeit im Unternehmen da ist. Oder? Also sowohl was das Top-Management betrifft, das ein Commitment abgeben muss, aber auch in den Fachbereichen selber auch eine Wertigkeit gegeben ist, weil die auf Informationen drauf sitzen, die sehr, sehr wichtig sind und die in das Projekt auch entsprechend mit eingebracht werden müssen.
Das ist vielleicht sogar noch die schönere Formulierung. Also eigentlich braucht es eine stimmige Abstimmung im Unternehmen durch alle Stufen, dass man wirklich an einem Strang zieht und das nicht an irgendeiner Stelle als weniger wichtig angesehen wird.
Die Zeit ist leider schon wieder vorüber. Es gäbe sicher noch einige sehr spannende Aspekte, die man da weiter beleuchten könnte. Vielleicht gelingt uns das in einer nächsten Runde einmal. Die Dinge entwickeln sich hier ja schnell weiter. Also ich bin mir sicher, wenn man da in ein, zwei Jahren wieder drauf schaut, hat man schon wieder viele neue Erkenntnisse.
Ganz bestimmt, ja.
Vielleicht schaffen wir es dann wieder mal auf einen weiteren Podcast. Michael, es hat mich sehr gefreut, dass du bei uns warst.
Hat mich auch sehr gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte noch einmal.
Sehr, sehr gerne und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Dankeschön.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.